Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Ihnen am heutigen Hochfest der Apostel Petrus und Paulus einen schönen guten Morgen wünschen. Allen Unkenrufen zum Trotz ist unserem derzeitigen Papst Benedikt die Frage nach der Einheit der Christen und damit die Ökumene ein ganz großes Anliegen. Schon als Professor für Theologie hat sich Josef Ratzinger in unzähligen Aufsätzen und Beiträgen zu diesem Thema geäußert und dazu viel Erhellendes und Wegweisendes gesagt. Zugleich ist ihm, wie er einmal selbst sagte, bewusst, dass gerade der Papst eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur Einheit der Christenheit ist. Denn unter allen christlichen Konfessionen ist die katholische die einzige, die das Petrusamt kennt. Dass evangelische Christen sich je unter die Autorität des Papstes stellen könnten, erscheint momentan nach gerade unvorstellbar. Aber auch unter Katholiken ist das Petrusamt alles andere als unumstritten. Sollte die katholische Kirche wirklich die einzige sein, die die von Christus gewollte Gestalt der Kirche bewahrt hat? Oder handelt es sich hier nur um eine geschichtlich zufällig so gewordene Gestalt von Kirche, die unter anderen Umständen auch anders hätte verlaufen können und vielleicht sogar sollen? Über all diese Fragen nachzudenken, bietet sich an am heutigen Hochfest der Apostel Petrus und Paulus. Schauen wir einfach einmal auf das biblische Zeugnis. Was als erstes ins Auge fällt, ist, dass alle großen neutestamentlichen Textgruppen das Petrus-Thema kennen. Es handelt sich dabei also nicht um irgendein neutestamentliches Randthema, das römischer Machtwille in den Vordergrund geschoben und für sich ausgeschlachtet hat, sondern zeigt sich von Anfang an als universal bedeutsam für die Gestalt der werdenden Kirche. Beginnen wir mit Paulus, auf den die ältesten Teile des Neuen Testaments zurückgehen. Paulus setzt in seiner Liste der Zeugen der Auferstehung Jesu im Korintherbrief Petrus an die Spitze. Er, Petrus, ist der Erstzeuge der Auferstehung. Wenn man bedenkt, dass für Paulus Apostolat in erster Linie bedeutet, Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein, dann deutet auch er hier einen Vorrang des Petrus an, den er Paulus anerkennt und vorfindet. Denn an genau dieser besagten Stelle im Korintherbrief greift er auf eine ihm vorliegende Glaubensformel zurück, die die diesbezügliche Überzeugung der Urkirche verdeutlicht. Der Galaterbrief zeigt uns zwar auch, dass Paulus den Konflikt mit Petrus nicht scheute, wenn er Paulus sich im Recht sah. Aber gerade dieser Kontext macht das Petruszeugnis im selben Brief umso bemerkenswerter. Denn nach seiner Bekehrung war einer der ersten Wege des Paulus sein Gang nach Jerusalem, um, wie er betont, keinen anderen der Apostel als nur Petrus kennenzulernen. 14 Jahre später sehen wir ihn wieder in Jerusalem, wo er, der stolze Völkerapostel, dem Petrus sowie Johannes und Jakobus, die mit ihm Säulen genannt werden, sein Evangelium unterbreitet, um es auf seine Korrektheit hin prüfen zu lassen. Mit Petrus übereinstimmen heißt für ihn Paulus hier in Bezug auf seine Verkündigung nicht in die Irre zu gehen. Auch im Johannesevangelium nimmt das Petrus-Thema einen breiten Raum ein, am deutlichsten in der Sendungsperikope, in der der Auferstandene Petrus dreimal nach seiner Liebe fragt und ihm genauso oft das Hirtenamt über die ganze Kirche mit den Worten überträgt: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Lukas verankert das Thema im Abendmahlsgeschehen, wo Jesus dem Petrus den Auftrag erteilt, wenn er sich bekehrt habe, er spielt auf die dreimalige Verleugnung des Petrus an, die Brüder im Glauben zu stärken. Einen weiteren wichtigen Hinweis geben die Apostellisten. Sie variieren, was die Reihenfolge betrifft, an mehreren Stellen, stimmen aber allesamt darin überein, dass sie Petrus stets an die erste Stelle setzen. Das ist natürlich alles andere als ein Zufall. Nun gilt es, auf Jesus zu schauen. Auffallend ist als erstes, dass es ohne jeden Zweifel Jesus selbst war, der Simon, dem Fischer, den Beinamen Kephas, auf Griechisch Petros, auf Lateinisch Petrus, der Fels, gegeben hat. Es ist offensichtlich, dass Jesus damit nicht den Charakter des Simon beschreibt. Vielmehr erteilt er ihm damit einen Auftrag, dem dieser, nämlich Petrus, aus eigener Kraft nie und nimmer gewachsen ist. Hinter diesem Beinamen steht die Symbolsprache vom heiligen Felsen, wie aus einem rabbinischen Text hervorgeht. Ich möchte ihn zitieren. Jahwe sprach: Wie kann ich die Welt erschaffen, da diese Gottlosen erstehen und mich ärgern werden? Als aber Gott auf Abraham schaute, der erstehen sollte, sprach er: Sehe, ich habe einen Felsen gefunden, auf den ich die Welt bauen und gründen kann. Deshalb nannte er Abraham einen Felsen. Wie Abraham als Vater des Glaubens der Fels gegen die Chaosmächte der Welt ist, so soll Petrus, der als erster den Glauben an Jesus als den Messias und Sohn Gottes bekannt hat und dem der Auferstandene als erster erschienen ist, der Fels der von Jesus begründeten Kirche sein. Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir dies geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Was Jesus hier betont, dass Petrus sein Bekenntnis nicht aus eigener Kraft und Klugheit spricht, sondern aus der Kraft des ihm beistehenden Vaters im Himmel, wird noch einmal deutlicher im Fortgang der Erzählung. Um jedes Missverständnis des Petrus-Bekenntnisses in Richtung auf ein politisches Messias-Verständnis zu vermeiden, bei dem Jesus als mächtiger Anführer der Massen und als siegreicher Feldherr gegen die Römer hätte auftreten sollen, fügt Jesus sogleich die erste Ankündigung seines Verworfenwerdens, Leidens und Sterbens an. Die spontane Reaktion des Felsenmannes ist gleichsam von Fleisch und Blut. Mit den heftigen Worten »Nimmermehr darf dies sein« versucht er Jesus, solche Flausen auszutreiben, und erntet die heftigste und schärfste Reaktion Jesu, die uns die Evangelien überliefern. »Weg, hinter mich, Satan!« Man stelle sich vor, hier wird der erste Papst aus dem Mund Jesu selbst Satan genannt. »Ein Skandalon, ein Stolperstein bist du mir, denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.« Die riesige Spanne zwischen dem, was Petrus vom Himmel her und was er aus eigenem Können vermag, wird hier auf eine geradezu erregende Weise sichtbar. In diesen wenigen Versen ist gewissermaßen das ganze Drama der Papstgeschichte vorweggenommen. Sowohl die Größe des Papsttums wie auch die Geschichte seines Versagens. Sowohl die Tatsache, dass es durch die Geschichte der Kirche hindurch durch eine nicht aus ihm selbst stammende Kraft stabiles Fundament der Kirche geblieben ist und dass zugleich einzelne Päpste durch ihr persönliches Versagen zum Skandalon, zum Skandal geworden sind. Nur von hier aus ist auch ein rechtes Verständnis des päpstlichen Unfehlbarkeitsdogmas von 1870 möglich. Zum einen sagt es ja nicht, dass Unfehlbares zu hören sei, sobald der Papst nur den Mund auftue. Genauso wenig ist damit gemeint, dass der Papst eine Art absoluter Monarch in der Kirche sei, der heute dies und morgen das Gegenteil dekretieren könnte. Nein, das Unfehlbarkeitsdogma besagt nur, wenn der Papst nach eingehender Prüfung und Beratung etwas den Glauben oder die Sitte Betreffendes als sicher von Gott offenbart definiert, dann ist er darin unfehlbar, nicht weil er klüger und gescheiter wäre als andere Menschen, sondern weil Gott es ist, der ihn und durch ihn die Kirche vor Irrtum bewahrt. Das Unfehlbarkeitsdogma will uns also nicht den Glauben an bestimmte Fähigkeiten des Papstes zumuten, sondern stellt eine Form des Glaubens an Gott und Jesus Christus dar, nämlich den Glauben daran, dass Jesus zu seiner Verheißung steht und es wahr macht, was er dem Petrus und den ihm der Kirche verheißen hat, dass die Mächte der Unterwelt, das heißt des Bösen, der Unwahrheit, der Täuschung in Glaubens- und Sittenfragen sie nicht überwinden werden. In der Tat hat die Kirchengeschichte immer wieder gezeigt, dass dieses Amt ein wirksamer Schutz ist gegen das Abgleiten der Kirche in Strömungen des Zeitgeistes. Immer wieder und gerade auch in unserer Zeit eine Orientierung gebende Stimme im Gewirr der kommenden und gehenden Ideologien ist. Ein Schutz vor nationalistischen Strömungen in Teilkirchen, auch hier bei uns in Deutschland, oder vor Abhängigkeiten von politischen Systemen. Die evangelische Christenheit zeigt nur zu deutlich, wie der Spaltpilz wirkt, wo es dieses Amt der Einheit nicht gibt. Ohne auf die große Fülle weiterer Petrusstellen im Neuen Testament zu schauen, zeigt sich so schon, dass der Petrusdienst sich auf ein breites biblisches, neutestamentliches Fundament stützen kann. Vor allem aber, dass er auf Jesus selbst zurückgeht. Er selbst hat die zukünftige Gestalt der Kirche so gewollt. Als Diener, der Diener Gottes, wie Papst Gregor der Große sich selbst und sein Amt und alle Amtsträger mit ihm einmal bezeichnet hat, als Diener der Diener Gottes das Amt der Einheit auszuüben. Nicht aus eigener Autorität, sondern aus der, die Christus selbst ihm verliehen hat. An diesem Willen Jesu kann keine Bemühung um die Einheit der Christen vorbeigehen. Josef Ratzinger hat einmal gesagt, dass nicht mehr an Anerkennung gefordert werden muss, als im ersten Jahrtausend der ungeteilten Christenheit bestand. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir alle wollen Petrus und den heiligen Paulus um Fürbitte bitten, dass er unseren derzeitigen Papst Benedikt in seinem schweren Amt auf ihre Fürsprache hin Segen verleihe, dass Gott seinem Amt Segen verleihe, seinem Wort, all seinem Tun, dass auch der kommende Deutschlandbesuch von Papst Benedikt gesegnet sei und alle Bemühungen um die Einheit der Christen, nicht zuletzt die unseres derzeitigen Papstes. Und so möge der Segen auf die Fürsprache der Apostelfürsten Petrus und Paulus auch sie erfüllen, der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.